Heute ist tatsächlich, wie soll man sagen, das schwierigste Thema, Tagesthema. Aber wir müssen natürlich, um in die Tiefe zu kommen, auch die schwierigen Sachen anpacken. Heute geht es vor allem um das Leid und heute Nachmittag dann ein bisschen um die Allmacht Gottes im Verhältnis zum Leiden. Leid ist was, was wir heute in der Gesellschaft, aber jeder Mensch zu jeden Zeiten wahrscheinlich, aber heute fällt es besonders auf, was wir gerne aus unserem Leben rausdrängen wollen. Deswegen werden auch Kreuze abgehängt. Das ist ja schon eine Weile her, aber es geht da mutig weiter mit dem Kreuz abhängen. Aber man will das Leid auch nicht sehen, man will sich nicht damit beschäftigen. Wir wollen einfach als Menschen nicht leiden. Das ist zunächst mal ganz menschlich. Also das soll uns jetzt nicht schockieren, aber natürlich wäre Gott nicht Gott, wenn er uns nicht auch im Leid Hoffnung gibt. Und darum soll es gehen. Und was ist natürlich die erste Quelle, wenn wir, ja, denn wenn wir nach Gott suchen, nach seiner Gegenwart suchen, nach seinem Beistand, nach seinem Rat suchen, ist natürlich das hier. Deswegen ist eigentlich immer gut, eine Heilige Schrift ausliegen zu haben, offen daliegen zu haben, weil das Wort Gottes spricht immer in unser Leben rein. Und heute konkret, also erstmal überhaupt die Heilige Schrift. Johannes Paul II., von dem wir wissen, dass er sich mit dem Leiden ausgekannt hat, er hat die Heilige Schrift ein großes Buch über das Leiden genannt. Ein großes Buch über das Leiden nennt er die Heilige Schrift, weil wir in der ganzen Heiligen Schrift viele Situationen finden, wo Menschen leidvolle Erfahrungen machen. Das Leid wird von Gott in der Heiligen Schrift eigentlich die ganze, wie gesagt, die ganze Heilsgeschichte Gottes ist eigentlich eine Geschichte des Leides der Menschen und den Beistand Gottes, der uns Hoffnung im Leiden geben will. Also die Leiden werden von Gott in der Heiligen Schrift sehr ernst genommen. Schon alleine das ist ein Grund, warum wir in der heutigen Zeit und vor allem als Christen nicht das Leid einfach wegschieben. Wenn Gott es ernst nimmt, dann sollten wir das auch tun. Natürlich haben wir die Angst, wir wollen nicht leiden, wir haben so den inneren Widerstand, aber das hoffe ich, dass wir das nach den Exerzitien ein bisschen anders sehen können. Also nicht, dass wir alle rausgehen und dann nur noch leiden wollen, keine Angst. Wir werden nicht zu Masochisten oder sonst was, wir werden einfach zu guten Christen, die im Kreuz das Heil und die Hoffnung erkennen. Also hoffentlich. Die Heilige Schrift, so nennt es Papst Johannes Paul II., ist eine Hilfe, den heilbringenden Sinn des Leidens zu ergründen, also zu finden. Im Hochgebet heißt es auch immer, dein heilbringendes Leiden. Wir verehren dein heilbringendes Leiden, wenn der Priester im Hochgebet Gott anspricht. Das Leiden Christi hat der Welt Heil gebracht, das wissen wir auch. Aber die Heilige Schrift hilft uns auch für unser Leben, für unser Leiden, diesen heilbringenden Sinn des Leidens zu ergründen. Und die Frage nach dem Sinn des Leidens muss ehrlich und gründlich gestellt werden. Das sagt auch Johannes Paul II., wie gesagt, er war ein Fachmann für das Leid. Wir neigen oft dazu, wenn wir anfangen zu leiden, dass wir das, ja, ist nicht so schlimm, wir bagatellisieren das, wir sagen, naja, muss man halt irgendwie annehmen, Gott wird schon helfen. Kann helfen bei kleineren Leiden, wenn es schwerere Leiden sind, wird es dann schon schwieriger. Dann, ich habe es in der Messe kurz angedeutet, können wir wirklich auch daran zerbrechen, unser Glaube kann daran zerbrechen. Deswegen ist ja die Theodizee-Frage, wie ich gestern gesagt habe, auch der Fels des Atheismus. Viele sind wegen dieser Frage vom Glauben abgefallen, die wirklich schweres Leid hatten und das halt nicht mehr funktioniert hat mit von wegen, das muss man halt annehmen. Auch müssen wir aufpassen, aber da komme ich noch tiefer drauf, wie wir den Menschen raten, die leiden müssen. In der Heiligen Schrift weist auch Gott diese Frage nach dem Leid nicht zurück. Also er sagt nicht, schiebt es weg, schaut auf mich, und er lässt diese Frage wirklich auch an sich ran und er lässt sie auch an den Menschen ran. Er erwartet sie sogar von uns, diese Frage, dass wir eben im Leid sagen, Gott, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ein Beispiel natürlich, das Buch des Leidens, das wahrscheinlich jeder kennt, ist das Buch Hiob. Im Alten Testament schon. Es ist noch nicht das Neue Testament, wo es dann wirklich auch das Kreuz diese zentrale Rolle spielt im Leid. Aber wir wissen, dass Hiob im Alten Testament, im Buch Hiob, dass da das Leid im Zentrum steht. Ich gebe kurz einen Überblick über das Buch Hiob. Die meisten kennen es wahrscheinlich, aber so, dass wir das Wesentliche noch einmal vor Augen haben. Wir müssen jetzt nicht das ganze Buch lesen, also das jetzt, würde den Rahmen sprengen, wahrscheinlich auch die Exerzitien. Die Erzählung über den, ich lese jetzt ab da, weil das einfach, dann hat man es ein bisschen vor Augen. Die Erzählung über den leidenden Gerechten im Buch Hiob ist sehr bekannt. Hiob ist ein reicher, zufriedener und frommer Mann. Er wird Gegenstand einer Wette zwischen Gott und dem Satan. Der Satan wettet, dass Hiob Gott schmähen würde, wenn er unglücklich wäre und im Leid stünde. Er vermutet, Hiobs Frömmigkeit sei eigennützig und er sei gottesfürchtig, weil er etwas davon habe. Weil Gott von Hiobs Lauterkeit überzeugt ist, gestattet er dem Satan, ihm schweres Unheil zuzufügen. Daraufhin verliert Hiob seinen Besitz, seine Kinder sterben, er selbst bekommt starke Schmerzen und Geschwüre. Trotzdem verflucht Hiob Gott nicht und wendet sich nicht von ihm ab, obwohl Gott bis zum Ende der Erzählung im Buch Hiob schweigen wird. Zunächst, als die Leiden beginnen, kommen drei Freunde, um Hiob zu trösten. Sie suchen Antworten auf die Frage, warum Gott einen guten Menschen wie Hiob quält. Dieser ist jedoch durch keiner ihrer Erklärungen getröstet. Er ist von seiner gerechten Lebensführung überzeugt und versteht sein Leiden nicht. So beklagt er die Sinnlosigkeit seines Leidens offen und ehrlich gegenüber Gott und seine Klage steigert sich sogar bis hin zu einer Anklage Gottes. Jahwe lässt sich auf diesen Gerichtsprozess ein und nach einem ehrlichen Ringen kann sich Hiob schließlich in den Willen Gottes einfügen und seinem Leiden sogar einen Sinn abgewinnen. Zum Schluss beendet Gott das Unheil Hiobs und stellt sein glückliches Leben wieder her. So viel zum Überblick über das Buch Hiob. Es lohnt sich immer, das zu lesen, auch mal eben, weil wir... Also das Buch, wie gesagt, die Heilige Schrift soll in unser Leben reinsprechen. Und im Buch Hiob finden wir in irgendeiner Weise immer irgendwie eine Parallele zu unserem Leben. Bei den Leiden Hiobs, in irgendeiner Weise, er verliert seine Kinder, wie gesagt, er hat schwere Geschwüre, er hat dieses Hadern mit Gott, er denkt, Gott hat ihn verlassen, warum muss er leiden? Also dieses einsame Sein, wir finden uns irgendwo immer wieder im Buch Hiob. Es hat viele Kontaktstellen und zu unserem Leben. Und das Leid wird so gedeutet eigentlich im Buch Hiob, dass es ein Test der Belastbarkeit der Beziehung zwischen Gott und Hiob ist. Hiob, das haben wir gehört, er vollzieht den Schritt, er wird nicht atheistisch, er fällt nicht von Gott ab, sondern Gott bleibt im Zentrum. Er bleibt der Beziehung zu Gott treu. Das ist der Grund und das Fundament seines Lebens. Auch das, was Gott bei dieser Wette mit dem Satan gesagt hat, Hiob steht zu mir. Auch wenn er leidet, bleibt er treu. Das bleibt er auch. Es fällt ihm schwer, aber er bleibt treu. Und eigentlich ist die Theodizee-Frage, die wir gestern ein bisschen angesprochen haben, hier im Zentrum. Warum lässt Gott die Leiden Hiobs zu? Das steht eigentlich im Zentrum, warum lässt Gott das zu? Die Freunde, die dann auf ihn zukommen, haben da ganz, ja, sie meinen sicher gut, auch da sind wir oft angesprochen, wir sind oft wie die Freunde, wenn andere leiden. Wir meinen es gut, wir wollen die anderen irgendwie trösten, aber trotzdem sind wir so in unseren Denkweisen, hängen wir fest. Und so ist es auch bei diesen Freunden, die kreisen um ihre eigenen theologischen Denkweisen. Sie sind in einer gewissen Enge drin. So sie ihren Glauben, so wie sie alles sehen, ist richtig. Sie sind nicht bereit, ihren Blick zu weiten, sondern sie sind ganz auch in der alttestamentlichen Theologie der sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also man tut etwas und bekommt etwas von Gott. Man tut etwas nicht und bekommt etwas nicht von Gott. Man tut etwas Böses, bekommt etwas Böses von Gott. Also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn, wir kennen das. Das steht hier im Zentrum auch bei den Tröstungen der Freunde. Also ihr Denkweise ist ganz Tun-Ergehen-Zusammenhang. sie hängen da fest und haben nicht irgendwie die Bereitschaft, ihren Blick auch zu weiten, sich einzulassen auf das, was Gott eigentlich wirklich will. Also sie machen sich, man könnte es so sagen, nicht auf die Suche nach dem Willen Gottes in dem Augenblick, sondern wollen gleich Antworten geben. Und eben, wie ich vorhin angesprochen habe, das ist, wenn Menschen leiden und wirklich nicht verstehen, warum, und bei Hiob gibt es keinen Grund, von der Wette weiß er natürlich nichts zwischen Gott und dem Satan. Aber wir wissen das halt, aber für Hiob ist das völlig unverständlich. Und eben, wenn dann Freunde kommen und irgendwelche guten Ratschläge geben, kann das Leid teilweise noch schwerer werden. Und es sind drei Freunde oder vier sogar, die ihm diese Ratschläge geben. Also der erste Ratschlag oder sie überlegen für ihn, warum er leidet sozusagen. Und der erste Freund sagt ihm halt, naja, du musst irgendwas Böses getan haben, Gott bestraft dich. Du musst irgendwas gemacht haben, du musst ein böser Mensch sein, so ungefähr. Und das ist natürlich für Hiob genau das Gegenteil als eine Tröstung. Also der erste dumme Ratschlag sozusagen. Der zweite dumme Ratschlag von den Freunden ist, dass das Leid der Erziehung dient, ein pädagogischer Akt Gottes, um ihn weiterzuführen sozusagen. Er zieht ihn damit hin zu einem guten Leben, aber eben Hiob steht ja eigentlich für einen gerechten Menschen, der gottesfürchtig lebt, ein Heiliger würde man heute sagen. Und warum sollte Gott ihn noch weiter in seine Gegenwart erziehen sozusagen? Also auch das tröstet Hiob nicht. Und das dritte, der dritte blöde Hinweis oder Tipp ist dann, dass das Leiden eine Konsequenz ist der geschöpflichen Unwürdigkeit, weil er halt als Mensch einfach nicht wie Gott ist und deswegen leidet er. Das ist jetzt gar nicht so sehr falsch. Es tröstet jetzt Hiob nicht. Wir kommen da nochmal im Lauf der Tage auf diese Frage, aus dieser geschöpflichen Unwürdigkeit, also dieser Unterschied zwischen Gott und Mensch. Aber so wie sie es rüberbringen, diese Tröstung, sie knallen das dem Hiob hin und er fragt sich eigentlich nur oder wünscht sich eigentlich nur, dass die Freunde ihm einfach beistehen. Wie wir gestern gesagt haben, am besten schweigen und so die Sprache der Liebe, also einfach für ihn da sind. Und diese drei Deutungen der Freunde zeugen vor allem von einem falschen Gottesbild, nämlich dass Gott unser Leid braucht oder dass er es will, dass er will, dass wir leiden, um seine Macht und Größe zu demonstrieren. Ein strafendes Gottesbild ist auch für uns immer wieder wichtig zu sehen, Gott will unser Leid nicht, da kommen wir aber heute Nachmittag noch mehr drauf, also dass Gott strafend ist. Gott ist immer die Liebe. Gott straft uns nicht für unsere Vergehen, sondern er will uns aufrichten und will uns helfen durch seine Liebe, die er bis zum Letzten erwiesen hat, dass wir umkehren. Das, was uns dann belastet als Folge der Sünde, das ist nicht das Strafen Gottes, sondern es ist eine Konsequenz aus der Sünde. Also wir müssen immer aufpassen, dass wir von diesem falschen Gottesbild, das Gott straft, wegkommen. Und eben hier ist es so, dass die Freunde dem Hiob dadurch versuchen zu helfen. Wie gesagt, sie meinen es gut, aber oft ist das Gegenteil von gut gemeint. Also müssen wir einfach aufpassen. Und Hiob wehrt sich dann auch. Er wehrt sich gegen die Erklärungsversuche der Freunde. Und im 19. Kapitel im Buch Hiob sagt Hiob dann auch zu seinen Freunden: Wie lange noch wollt ihr mich in der Seele quälen und mich mit Worten niedertreten? Also er hat eh schon alles verloren und fühlt sich von seinen Freunden noch mit Worten niedergetreten. Also der Hiob ist weiterhin von seiner Unschuld überzeugt und er steht somit auch exemplarisch eigentlich für das Leiden Unschuldiger, was wir auch gesagt haben, worum es vor allem in der Theodizee-Frage geht, warum müssen unschuldige Leute leiden. Und davon ist Hiob weiter überzeugt, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, Selbsterkenntnis, er hat in sich reingeblickt, in sich reingehört, hat aber keine Schuld entdeckt, hat wirklich ehrlich sich auf sich selbst gestellt. Und eben die Freunde können ihn nicht, die Vertrauten können ihn nicht aufrichten und erwartet nur noch von Gott selbst eine Antwort im Buch Hiob. Das ist eigentlich so dieses Ringen Hiobs mit der Antwort Gottes. Aber er hält zugleich Gott, obwohl er weiß, Gott ist gut und er steht zu ihm weiterhin, obwohl er weiß, hält er Gott für den Verursacher seines Leidens. Das ist so die Spannung, in der er steckt. Er versteht das nicht, wie Gott handelt und das Gottesbild, das er hat, das Richtige. Aber das Handeln Gottes ist ihm unverständlich. Er hat diese Sehnsucht nach dem lebendigen Gott, der ihm einfach hilft auch, aus dem Leid heraushilft. Und das ist so sozusagen eine Zerreißprobe seiner ganzen Suche nach Gott. So, er steht wirklich an einer Zerreißprobe. Bis wirklich, er wäre fast dran zerbrochen, also wie gesagt, passt genau in unser Thema rein, er wäre fast dran zerbrochen, aber er bleibt Gott treu. Und die Schlüsselstelle im Buch Hiob ist eigentlich im 19. Kapitel, Vers 25, weil da Hiob rausschreit in diesem ganzen Leid: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist für ihn diese feste Gewissheit, die ihn trägt. Und das ist die Schlüsselstelle in diesem Buch, weil das diesen inneren Klärungsprozess deutlich macht, in dem Hiob sich befindet, dass Gott absolut gut ist und eben nicht sein Unheil will. Und das ist, in dem Augenblick bricht viel von dem Leiden Hiobs weg. Da bricht viel weg, weil er weiß, dass Gott nicht sein Feind ist und ihn nicht verlassen hat, sondern weiterhin ihm gut steht. Er weiß, dass sein Erlöser lebt. Eigentlich ein schöner Satz für uns. Gerade wenn wir leiden, können wir uns echt merken, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber er findet noch keinen Sinn. Er weiß das zwar, Gott ist jetzt nicht gegen ihn, aber er findet trotzdem noch keinen Sinn, warum er leidet. Das Leid bleibt ja. Er beteuert seine Unschuld weiterhin und fordert Gott daraufhin so eine Antwort raus. Also er schreit ihn wirklich an im Gebet: Der Allmächtige, antworte mir, weil er schweigt ja, Gott sagt ja nichts zu ihm. Er fordert Gott auf, er stellt ihm eigentlich genau diese Frage, die Theodizee-Frage, er fordert Gott auf, dass er sich rechtfertigt für sein unverständliches Handeln, dass er ihn leiden lässt. Er fordert ihn wirklich auf und schreit ihn auch an, also er klagt ihn sozusagen auch an. Und dann, ganz am Ende des Hiob-Buches, antwortet Gott. Und ganz interessant, das ist wirklich schon, es antwortet nämlich nicht, wie es die ganze Zeit im Buch Hiob im Hebräischen heißt, Elohim für Gott. Es antwortet, und das ist das erste Mal, dass da der Gottesname fällt, es antwortet Yahweh. Und Yahweh ist der lebendige und der personale Gott. Das ist interessant, dass genau dann die ganze Zeit, wie gesagt, war von Gott, Elohim, El Shaddai und was weiß ich dann die Rede. Aber bei dieser Antwort steht im Buch Hiob im Originaltext, Yahweh antwortet, der personale und lebendige Gott. Und das ist ein ganz wichtiges Detail in dieser Erzählung im Buch Hiob, weil das schon der erste Hinweis ist auf die, in Anführungszeichen, Lösung des Problems, in dem Hiob sich befindet, weil der Yahweh, wir wissen, was es bedeutet. Yahweh bedeutet, ich bin da. Der Ich bin da, der personale Gott Israels, der sein Volk aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat, heute in der Predigt habe ich ein bisschen davon, oder haben wir es ein bisschen betrachtet auch. Dieser personale Gott, er antwortet Hiob, er hört sein Klagen, er hat diesen Schrei gehört, der Allmächtige antworte mir. Er hat es gehört und er ist für ihn da. Und dann wird erzählt wirklich wie in einem Gerichtsprozess. Yahweh stellt sich nämlich Hiob. Er stellt sich diesen ganzen Anklagen Hiobs, wie heute auch bei Mose, wie er da wirklich so auch verhandelt, ganz in einer menschlichen Weise. Also er geht wirklich auf die Menschen ein, er geht auf Hiob ein. Und er fragt zunächst einmal, Gott fragt Hiob, wer ist es, der den göttlichen Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? So ist schon ein krasses Wort für jemanden, der schwer leidet, aber im Prinzip trifft es das genau in Vers 8 und in Kapitel 38, Vers 2 ist es. Wer ist es, der den göttlichen Ratschluss verdunkelt mit Gerede ohne Einsicht? Das ist die erste, was er dann quasi Yahweh antwortet. Und es wird deutlich im weiteren Verlauf, dass alles, was geschieht, letztendlich einen von Gott gewirkten Sinn hat. Auch das Leid Hiobs. Aber trotzdem versteht das noch nicht. In der Antwort Gottes beschreibt Gott erstmal ganz ausführlich die Erschaffung der Welt, den ganzen Kosmos, alles, was zusammenspielt, dass er quasi alles lenkt, dass er alles in der Hand hat, dass er der Schöpfer ist, der Allmächtige. Und diese Antworten von Gott, von Yahweh, scheinen völlig dran vorbeizugehen an dem, was eigentlich Hiob ihm vorwirft. Also auch, was er ihn fragt, warum er denn leidet, das scheint völlig dran vorbeizugehen. Und Yahweh stellt Hiob dann auch viele Fragen und Hiob kann auf diese Fragen nur antworten, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, es übersteigt meinen Horizont. Ich weiß es nicht. Diese Fragen Gottes kann er nur damit beantworten. Und das ist die entscheidende Erkenntnis Hiobs in diesem Augenblick. Dahin will uns das Buch Hiob führen, dass es eben keine explizite Antwort auf den Grund seines Leidens gibt, aber es wird in eine neue Beziehung gesetzt. Es wird in eine neue Beziehung gesetzt. Hiob soll sich in den Plan Gottes einfügen und auch im Glauben annehmen. Das ist das, was wir auch immer als gläubige Menschen versuchen. Und das wird hier wirklich in einer dramatischen Weise wird es deutlich, dass das Leid eben, das habe ich ja auch gesagt, die Theodizee-Frage ist nicht zu beantworten, das Leid ist und bleibt auch ein Mysterium, das wir Menschen nicht erklären können. Das Problem ist, deswegen wollen wir es ja auch aus unserem Leben rausschmeißen oder nicht anschauen, das Leid, das ist auch der Grund, warum dann viele ältere Damen sich dann auftakeln, weil sie nicht irgendwie zeigen wollen, dass auch ihr Körper vergänglich ist, dass das Leid einzieht ins Leben. Also man versucht es irgendwie zu beschönigen, weil wir es nicht erklären können. Wir können nicht erklären, warum wir leiden. Und ihr erkennt dadurch, wie gesagt, es geht um die Sinngebung des Leidens. Hiob erkennt dadurch, dass er eben erkennt, Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, ähnlich ist diese Erkenntnis hier, er weiß eigentlich, wie wenig er weiß und er erkennt den Sinn seines Leidens darin, Gott besser kennenzulernen. Gott besser kennenzulernen und ihm näher zu kommen. Weil es geht nicht darum, Gott zu verstehen, es geht darum, Gott näher zu kommen. Und so ist es eigentlich so, dass dieses ehrliche Ringen und auch das Klagen Hiobs ihn dazu führt, tiefer zu blicken. Wie gesagt, ich habe gesagt, Leid ernst nehmen, so haben wir angefangen in dem Vortrag, Leid ernst nehmen und auch wirklich das Benennen für sich, für Gott im Gebet benennen. Und das führt ihn, also dieses ehrliche Ringen, auch mit dieser Frage, führt Hiob dazu, tiefer zu blicken, von seinen Leiden abzusehen, seine Leiden nicht ständig im Zentrum zu haben, sondern schließlich dann, es hat ihn viel gekostet, aber schließlich hat er durch dieses Fragen hindurch, hat er den lebendigen Gott Yahweh gefunden. Also man kann sagen, er hat den weit entfernten Gott seiner Freunde, die ihn dann immer wieder da, ja, du musst halt schauen, dass du richtig lebst und Gott ist so weit weg und wir müssen uns halt einfach gut verhalten, den hat er verlassen. Mit diesen dämlichen, teilweise dämlichen Antworten der Freunde und hat den lebendigen Gott Yahweh gefunden, dem sein Leid, eben dem das Leiden Hiobs nicht verborgen ist. Und diesen Weitblick, diesen weiten Blick, den Gott hat, dem er absolut vertrauen kann. Das hat er ihm gezeigt mit diesem, als er ausführlich den Kosmos beschrieben hat, das ganze Geheimnis beschrieben hat, das Hiob überhaupt nicht verstanden hat. Aber er weiß, er kann ihm vertrauen, auch wenn er es nicht versteht. Also seine Fragen, seine ehrlichen Fragen, das ist für uns wichtig, seine ehrlichen Fragen sind ihm letztlich zur Antwort geworden. Das ist das Wichtige für uns, dieses ehrliche Fragen. Deswegen, wie auch Johannes Paul II. Sagt, dass die Frage nach dem Leid muss ehrlich und gründlich gestellt werden, nicht oberflächlich und wegschieben. Das heißt nicht, dass wir uns bei jedem Leiden reinsteigern sollen, sondern wir wissen, wir werden noch mehr darüber sprechen, es geht vor allem um Leid, das wir nicht abwenden können. Und das heißt dann natürlich nicht, dass wir das Leiden suchen sollen, aber da kommen wir nochmal geeinzelt drüber. Wie gesagt, wir werden nicht zu Masochisten werden. Also abschließend kann man sagen, dass das Buch Hiob eine Erzählung vom Sinn des Leidens sein will, die uns zum rechten Verhalten im Leiden leiten will. Um darin eben im richtigen Verhalten im Leiden den personalen und lebendigen Gott zu finden. Also das Leid kann uns näher in die Gegenwart Gottes führen. So viel im Alten Testament klingt alles schon plausibel. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir gehen in die Tiefe. Wir gehen noch viel weiter. Das ist jetzt wirklich nur Oberfläche, obwohl es schon sehr, sehr hilfreich klingt. Vielleicht noch ein paar Worte zur Leidenstheologie im Alten Testament. Die leidenden Menschen im Alten Testament in jedem Buch, in Hiob ist es ganz besonders, da geht es vor allem ums Leid. Die halten die Menschen im Alten Testament in irgendeiner Form im Leid auf die Hoffnung und Gottes, auf seine Güte und seine Hilfe fest. Sie wenden sich nicht von Gott ab, sondern sie halten trotzdem, dass sie es nicht verstehen, an Gott fest. Jahweh ist im ganzen Alten Testament der Grund ihres Lebens und der rettende Weg aus dem Leid heraus. Mit dieser Haltung verteidigen sie sowohl auch die Existenz Gottes als auch seine Güte und Allmacht. Diese Sichtweise im Alten Testament ist tatsächlich nicht vom Verstand her, nicht rational begründbar. Wir können das rational nicht belegen, warum wir an einen guten Gott glauben, wenn wir leiden. Man kann es nicht, wie gesagt, wir können nur sagen, ich weiß es nicht. Es ist nicht rational begründbar, aber der Sinn des Leidens erschließt sich uns aus dem Glauben heraus. Aus dem Glauben, nicht rational. Da haben oft die Männer mehr Probleme als die Frauen, das aus dem Glauben raus anzunehmen, weil die Männer grundsätzlich ein bisschen rationaler sind. Also liebe Männer, versuchen wir das einfach mal wirklich auch im Glauben mehr und mehr uns an uns ranzulassen. Dazu dienen ja auch die Tage. Wie gesagt, alttestamentliche Leidenstheologie. Das, natürlich haben sich viele, viele Theologen, aber damit will ich euch nicht langweilen, sie haben sich viel Gedanken gemacht. Ich habe da, also die Hälfte von der Arbeit ist reine Theologie, was man überhaupt nicht gebrauchen kann jetzt für einen Vortrag. Gott, ihr würdet alle einschlafen. Also es wurden sich viele Gedanken drum gemacht. Und was sagt man heute? Das ist eigentlich ganz interessant. Heute ist man wieder eigentlich in diese alttestamentliche, in diese biblisch-israelitische Haltung zurückgekommen bei dieser ganzen Frage der Theologie, der Theodizee. Nämlich, dass die Hoffnung auf Gottes Gerechtigkeit und sein Vertrauen auf seine Verheißungen, dass das eigentlich die entscheidenden Pole sind. Und das ist eigentlich genau das, was Hiob klagt und bittet und anklagend die Rückfragen, Hoffnung und Vertrauen. Das ist das Entscheidende bei der Theodizee-Frage. Wie gesagt, die Frage ist nicht beantwortet, es geht um den Umgang damit. Durch diese Denkweise verändert sich die Fragestellung. Das heißt, es ist für uns nicht mehr, warum lässt Gott Leid zu, sondern vielmehr, wie lange muss ich noch leiden? Wo ist Gott im Leiden? Und trotzdem, dass wir eigentlich damit sagen, wir wissen es nicht, das heißt, es bleibt ein Mysterium, aber diese Fragestellung impliziert mehr Hoffnung, dass Gott die Leiden irgendwann beenden wird und sich am Ende auch als der Gerechte, als der Liebende und der Allmächtige erweisen wird. Es geht nicht darum, wie gesagt, und das ist immer wieder wichtig, da werde ich immer wieder drauf zurückkommen, es geht nicht dabei, die Leiden zu bagatellisieren, sondern einen konkreten Blick auf das Leid, auf den Leidenden zu richten und somit sich zu solidarisieren mit den Leidenden. Wie gesagt, sei mal wirklich vorsichtig, wenn wir leidende Menschen versuchen zu trösten, dass wir nicht versuchen, die Leiden erklären zu wollen, sondern den Leidenden wirklich einen Trost spenden. Denken wir an die Freunde von Hiob. Wichtig ist dabei wirklich das Erinnern und auch den Menschen helfen, sich zu erinnern, aber auch für uns selber gilt es. Das Erinnern an das Gute, das Gott in unserem Leben schon gewirkt hat. Wir haben alle schon, alle, wie die wir hier sitzen und alle Menschen, es gibt keinen Menschen, der nicht den guten Gott in irgendeiner Weise den Sinn eines guten Gottes, den er einen Sinn erfahren hat in seinem Leben, also etwas Gutes erfahren hat. Und daran ist es wirklich wichtig, dass wir da immer wieder sehen, dass wir das Gute sehen, das wir tagtäglich als Geschenk von Gott empfangen. Das Leid ist so, dass es uns fesselt. Wir kreisen dann um das Leiden. Und das Wichtige ist, dass wir sehen, ihr könnt euch schon vorstellen, wohin es führt, letztendlich geht es auch darum, Gott zu finden im Leiden, wirklich also konkret zu finden. Aber wie gesagt, ich will nicht spoilern, das wird morgen dann schon ein bisschen so, also nichts verraten vorher. Es geht darum, das Gute zu sehen, was Gott uns schenkt tagtäglich. Und so bekommt eben unsere Hoffnung auch im Leiden ein reales und ein schon erfahrenes Fundament, nicht irgendwas, wo wir uns ausmalen und sagen, ja, das wird schon irgendwann, und wir haben dann so Luftschlösser, die vielleicht dann nicht eintreten und dann wird das Leid vielleicht noch schlimmer. Nee, wir erinnern uns zurück, viele von euch sind Eltern, an die Geburt eurer Kinder zum Beispiel, ein Geschenk Gottes. An einen schönen Tag, an das Wetter zu sehen, hier die Natur zu sehen, also wirklich den Blick auch zu weiten für das Gute. Für das Gute, und das ist ein Fundament, das uns auf dem Weg durch das Leid auch tragen kann. Wie gesagt, ich habe gesagt, es würde euch langweilen und es langweilt mich selber auch, wenn wir eben das theologisch angehen. Die Theologie muss sich eben bei dieser Frage ihre Grenzen eingestehen. Die Theologie bietet tatsächlich Erklärungsversuche, aber keine wirkliche Lösung. Wenn man versucht, das Problem des Leid wirklich endgültig zu lösen, besteht die Gefahr, und das ist auch wichtig, gerade für Theologen, sich mit dem Leid zu versöhnen, es irgendwie so, ja, dann nicht ernst zu nehmen. Eigentlich bagatellisieren wir es damit, weil wir sagen, wir werden es schon irgendwie erklären können. Und damit nehmen wir das Leid nicht ernst, wenn wir hier hinschauen. Jesus hat das Leiden extrem ernst genommen. Denken wir nicht, wir wären schlauer als Gott oder wir wären mehr als Gott, dass wir es nicht ernst nehmen. Also das ist immer wieder der Tenor, wir müssen wirklich auf den Gekreuzigten schauen. Er hat das Leid völlig ernst genommen. Und eben, wir dürfen das nicht uns irgendwie damit versöhnen oder das Kleinreden oder sowas. Das Leid bleibt für uns die größte Herausforderung, auch im Glauben und in unserem Leben. Weil es nämlich, wenn wir es versuchen zu erklären, es wird abstrakt. Wir diskutieren es als irgendwas, was abstrakt ist, wo wir schon irgendwie mit schlauem Gerede, viele Theologen reden schlau daher, aber es bringt keine Lösung, es bleibt abstrakt, es hat mit dem Leben überhaupt nichts zu tun. Und vor allem diese Erklärungsversuche, sie zerbrechen sofort, sobald jemand schweres Leid tragen muss. Denk mir mal an einen Auschwitz-Überlebenden und wir wollten dem erklären mit theologischen Argumenten, warum er gelitten hat. Der wird uns wahrscheinlich links und rechts zu Recht eine Ohrfeige geben. Deswegen ist es wirklich auch wichtig, dass wir das ernst nehmen und da wirklich nicht versuchen, irgendwelche theoretischen oder intellektuellen Sichtweisen, weil die spenden keine Hoffnung und sie trösten auch keinen Menschen, die konkret leiden. Und deswegen, wie gesagt, muss sich die Theologie bei der Theodizee-Frage ihre Grenzen eingestehen. Und es ist wirklich im Umgang mit den Menschen in der Pastoral manchmal besser, zum Leidenden zu sagen, ich weiß es nicht, ich weiß, ich kann ihnen keine Antwort geben, warum sie leiden müssen, aber ich bin da bei ihnen, ich bin hier mit ihnen und leide mit ihnen. Das ist sicher mal besser, oder wo wir dann morgen hinkommen, auch, dass Gott selbst gelitten hat. Ihm lieber das zu sagen, aber wir nicht wissen, warum er leiden muss. Also denken wir an die Freunde von Hiob. Also es bleibt eine Herausforderung für jeden gläubigen Menschen, sich angesichts seiner eigenen, wie gesagt, wenn es für uns selber konkret wird, einzugestehen, wenn wir selber leiden müssen, uns einzugestehen, dass wir es nie ganz begreifen, warum wir leiden. Und somit ist die existenzielle Frage, wie ich gestern schon angedeutet habe, der Menschheit, warum leiden wir, die Theodizee-Frage nicht zu beantworten. Wir können einfach nur ehrlich vor Gott treten, wenn wir leiden, und ihm im Gebet unser Leid klagen und ihm vertrauen, verstehen, wenn wir es niemals. Ein gutes Beispiel dafür, und damit möchte ich jetzt auch schließen, ist der Psalm 88. Viele von euch kennen diesen Psalm. Es ist der Psalm, der freitags immer in der Komplett gebetet wird, den wir auch morgen Abend beten werden. Ein Psalm, der sehr düster ist. Ich lese ihn mal vor, ihr kennt ihn eh alle. Herre, du Gott meines Heils, zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht. Lass mein Gebet zu dir dringen, wende dein Ohr meinem Flehen zu. Denn meine Seele ist gesättigt mit Leid, mein Leben ist dem Totenreich nahe. Schon zähle ich zu denen, die hinabsinken ins Grab, bin wie ein Mann, dem alle Kraft genommen ist. Ich bin zu den Toten hinweggerafft, wie Erschlagene, die im Grabe ruhen. An sie denkst du nicht mehr, denn sie sind deiner Hand entzogen. Du hast mich ins tiefste Grab gebracht, tief hinab in finstere Nacht. Schwer lastet dein Grimm auf mir, all deine Wogen stürzen über mir zusammen. Die Freunde hast du mir entfremdet, mich ihrem Abscheu ausgesetzt. Ich bin gefangen und kann nicht heraus. Mein Auge wird trübe vor Elend. Jeden Tag, Herr, rufe ich zu dir. Ich strecke nach dir meine Hände aus. Wirst du an den Toten Wunder tun? Werden Schatten aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man im Grab von deiner Huld, von deiner Treue im Totenreich? Werden deine Wunder in der Finsternis bekannt, deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Herr, darum schreie ich zu dir. Früh am Morgen tritt mein Gebet vor dich hin. Warum, o Herr, verwirrst du mich? Warum verbirgst du dein Gesicht vor mir? Gebeugt bin ich und todkrank von früher Jugend an. Deine Schrecken lasten auf mir und ich bin zerquält. Über mich fuhr die Glut deines Zornes dahin, deine Schrecken vernichten mich. Sie umfluten mich alle Zeit wie Wasser und dringen auf mich ein von allen Seiten. Du hast mir die Freunde und Gefährten entfremdet, mein Vertrauter ist nur noch die Finsternis. Wenn diese Zeilen nicht von einem Vertrauen auf Gott geprägt wären, wäre es wirklich, also würde man so jemand, der sowas sagt oder schreibt, sofort einweisen. Es ist ein absolut ehrliches Gebet zu Gott. Absolut ehrlich. Das zeugt von einem starken Glauben dessen, der das betet oder der das geschrieben hat, auch wenn dieser Glaube negativ konnotiert ist. Die Klage, seine Klage ist dabei ein ehrliches Ringen, den Gott seines Glaubens, an den er glaubt, an den guten Gott, als Fundament seines Lebens zu akzeptieren, so wie Hiob. Entgegen dem Gott, den er erfährt, wo er hier auch Gott Vorwürfe macht, warum die Schrecken ihn vernichten und wo bleibt er. Also er ringt darum, den Gott des Glaubens als Fundament seines Lebens zu akzeptieren, entgegen dem Gott seiner Erfahrung. Der Beter vertraut und er glaubt an den Gott seines Heiles. So beginnt der Psalm 88 und das ist auch das einzige Mal, dass es so vorkommt, ganz zu Beginn. Herr, du Gott meines Heiles, zu dir schreie ich am Tag und bei Nacht. Alles andere ist äußerst depressiv, äußerst niederschmetternd auch, aber die erste Zeile ist das, worum es ihm geht und was ihn trägt, weil er auf den Gott seines Heiles vertraut. Die TOC-Frage nach seinem Leiden zerstört fast hier die Existenz des Beters, des Psalms, aber trotzdem dieser Funken Hoffnung stellt ihn auf ein unzerstörbares Lebensfundament und das ist eben wie beim Buch Hiob auch der lebendige Gott, Yahweh, dem unser Leiden nicht egal ist, dem wir vertrauen können, dass er uns auch hört in unserem Leiden, wenn wir ehrlich vor ihn treten, wenn wir uns selber nichts vormachen und versuchen, Gott nichts vorzumachen, dann hört er uns, ehrlich zu Gott beten. Und manchmal ist dieser Psalm 88 vielleicht das Einzige, was uns in schwerem Leid, in schweren Stunden halten kann. Aber trotzdem denken wir dran, er beginnt mit dem Schrei zum Gott seines Heiles. So viel jetzt zum ersten Vortrag. Ihr merkt schon, es geht wirklich in die Tiefe des Leids hinein. Das soll uns, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum zu verzweifeln, sondern genau das Gegenteil. Trotz der Ernsthaftigkeit des Leides, aber trotzdem die Hoffnung auf den lebendigen Gott, Yahweh. Wir sind jetzt noch im Alten Testament. Wir wissen auch, was Gott noch viel mehr für uns getan hat. Dort werden wir auch noch tief eindringen, und das ist ja auch das Thema der Exerzitien, das Kreuz Christi, wo letztendlich die Liebe siegt über das Leid. Heute Nachmittag werden wir ein bisschen drüber nachdenken, über die Allmacht Gottes, wie sich das verhält zum leidenden Menschen. Für jetzt lasse ich euch dann in die Stille gehen. Und um 12:30 ist dann das Mittagessen drin. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.